Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mind Matters. Heute geht es um Ecken und Kanten. Es geht um Mut, es geht um den ersten Platz, es geht auch um Emotionen und ja, es geht sogar auch ein bisschen um Fußball. Und nein, keine Sorge, ich werde nicht den Fokus wechseln und ich werde definitiv nicht über Champions League oder sowas reden. Es geht um Führung, um moderne Führung und das sogar im öffentlichen Dienst. Mein heutiger Gast ist Stefan Trebes, der ist Geschäftsführer der Bundesagentur für Arbeit in Bamberg-Coburg. Wir sprechen über Führung, über den Anspruch, Vorreiter zu sein, aber auch darüber, was dieser Anspruch mit Menschen und Teams macht. Auch ein bisschen über Fehlerkultur. Und auch darüber, warum Instagram nicht nur etwas für Influencer ist, sondern durchaus Vorteile gegenüber den üblichen Plattformen wie Xing und LinkedIn haben kann. Herzlich willkommen, Stefan. Stefan, wir haben uns ja kennengelernt bei einem Führungsseminar und normalerweise verknüpft man sich ja nach so einem Seminar und das ist normalerweise über LinkedIn oder Xing. In deinem Fall war es ein bisschen anders. Ich habe dich weder auf Xing oder LinkedIn gefunden, sondern auf Instagram. Was, muss ich schon sagen, sehr, sehr ungewöhnlich ist, besonders für Führungskräfte im öffentlichen Dienst. Das ist mir vorher nie passiert. Wie kommt man auf so eine Idee?
Also vielen Dank zunächst für deine Einladung zum Podcast. Ich bin relativ spät auch erst in Instagram beigetreten. Aber Hintergrund war gewesen, mich haben junge Kolleginnen, speziell eine junge Kollegin angesprochen und hat gesagt, das ist total schön, dass wir oft in der Zeitung drinstehen und auch positiv, aber meine Generation liest ganz wenig Zeitung und wir wollen eigentlich viel lieber auf Instagram was lesen. Im ersten Moment habe ich das ein bisschen verworfen für mich und dann habe ich mir überlegt, auf der einen Seite, sie hat ja vollkommen recht und wie oft erwarte ich von meinen Mitarbeitern irgendwas, was sie im ersten Moment eigentlich auch nicht machen wollen. Von daher habe ich gedacht, okay, ich muss mich dem Thema öffnen. Es hat ja auch ohne Zweifel große Vorteile. Instagram, ich kann mich mit vielen gleichzeitig vernetzen. Meine Botschaften kann ich an ganz viele gleichzeitig senden. Also es bringt viele Vorteile mit. Und das andere Argument war gewesen, ich habe mich so zurückversetzt vor 25 Jahren, waren bei mir im Bereich Mitarbeiter gewesen. Die waren kurz vorm Ruhestand und haben irgendwann gesagt, Mensch, PC, Excel und so, das braucht man ja alles nicht. Und dann dachte ich, Mensch, bin ich jetzt vielleicht derjenige, den ich vor 25 Jahren kritisiert habe, weil er zu wenig mit der Zeit mitgeht. Deswegen habe ich mich eigentlich von meinen Mitarbeitern davon überzeugen lassen, Instagram zu nutzen und bin inzwischen sehr froh, dass ich es nutze.
So, ist da auch so ein bisschen Employer Branding da drin, dass du sagst, du möchtest gern an die jüngere Generation dich wenden oder ist es tatsächlich das Medium, das besser ist, um die Botschaft an die Öffentlichkeit zu bringen?
Es ist beides. Also man merkt, wenn ich in Instagram irgendeinen Post mache, die Mitarbeiter freuen sich drüber, gerade die jüngeren Mitarbeiter oder die halt Social Media sehr affin sind, die freuen sich unheimlich drüber, das verbindet, die kommen sogar auf mich zu und sagen, Mensch, ich hätte eine Idee, was wir machen können. Also man merkt, innerhalb von der Agentur hat es einen gewissen Zusammenhalt gefördert. Und darüber hinaus ist es aber so, wenn wir sonst klassisch für unsere Produkte Werbung machen und würden das in die Zeitung schreiben oder wir machen Anschreiben, dann merkt man, da geht ganz viel unter. Wenn ich aber gezielte Posts auf Instagram mache, bekomme ich inzwischen mindestens genauso viel Rückmeldungen und vor allem wesentlich schneller und günstiger.
Und warum macht das nicht jeder dann im öffentlichen Dienst? Weil ich kenne keiner. Ich arbeite mit vielen Agenturen und mit viel, einfach generell im öffentlichen Dienst. Ich habe es nie sonst gesehen.
Ja, es ist, glaube ich, wie bei vielen Sachen. Es ist ja bei vielen Sachen immer so eine Abwägung zwischen Chancen und Risiken. Also sehe ich die Chancen drin, dass ich deutlich mehr Publikum erreichen kann, dass ich Mitarbeiter gewinnen kann. Oder sehe ich die Risiken, sehe ich den Aufwand dahinter, weil es ja trotzdem ein gewisser Aufwand, dann begebe ich mich in die Öffentlichkeit. Das heißt, ich bekomme ja nicht immer nur positive Rückmeldungen. Was passiert, wenn ich einen Shitstorm bekomme? Und ich glaube, bei der Abwägung zwischen Chancen und Risiken kommen halt andere vielleicht zum Ergebnis, die Chancen sind zu gering und die Risiken sind zu hoch.
Ja, vielleicht liegt es daran. Mir ist ja auch aufgefallen, Stefan, dass du in anderen Bereichen auch etwas ungewöhnlich unterwegs bist, so als Geschäftsführer. Und einer ist so, dass du ja ganz klar offen sprichst dafür, dass du gern Nummer eins, diesen ersten Platz haben möchtest. Das interessiert mich, weil man könnte sagen, warum ist das überhaupt wichtig? Öffentlichen Dienst, sicheren Arbeitsplatz, warum ist das so wichtig? Nummer eins, was ist Nummer zwei? Nummer drei ist doch genauso gut. Warum ist dieses Nummer eins so ein Antrieb für dich?
Was also mir geht es ja darum, bei mir in der Arbeitsagentur die beste Arbeitsagentur zu sein. Und unser Grundauftrag ist es ja, Menschen in Arbeit und Ausbildung zu bringen. Oder wenn die aus irgendeinem Grund halt nicht in Arbeit oder Ausbildung gebracht werden können, sie finanziell zu unterstützen oder halt Leute in Beschäftigung zu halten. Und ich glaube, mit diesem wichtigen Auftrag, also Leute in Beschäftigung zu bringen, reicht es einfach nicht aus, den Job durchschnittlich zu machen. Es geht da um Lebenswege, es geht um Karrieren, es geht um Chancen. Und wenn ich jemandem eine Chance bieten kann, dann muss ich dem die Chance so gut wie möglich bieten. Das heißt, der maximale Einsatz und der maximale Erfolg macht sich bezahlbar. Da geht es um Karrieren, da geht es um Lebenswege, da geht es um Familien, denen wir helfen können. Also von daher glaube ich schon, allein aufgrund von unserem gesellschaftspolitischen Auftrag ist es wichtig, nicht mit einer durchschnittlichen Leistung oder der zweitbesten Leistung zufrieden zu sein. Und ich glaube, es hängt aber auch viel davon ab, wie ich diesen Platz 1 definiere. Also man kann ja den Platz 1 über unterschiedliche Wege erreichen. Man kann den Platz 1 erreichen kurzfristig, indem ich halt irgendeine schnelle Maßnahme mache, schnellen Erfolg mache und dann ein Jahr später bin ich halt wieder schlechter. Das ist mit Erfolg nicht gemeint, weil Erfolg ist für mich immer was durchaus kurzfristig angelegt ist. Ich darf nicht unendlich lang brauchen, aber natürlich auch mittelfristig und vor allem langfristig angelegt ist. Also das heißt, wir versuchen nicht nur einmal gut zu sein, sondern immer gut zu sein. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man den Platz 1 für sich passend definiert, weil es sollte schon anspruchsvoll definiert sein.
Und dann denke ich, weil das ist ja so ein bisschen mein Bereich und ich gucke natürlich durch anderen Brillen da drauf und denke, boah, das ist ja so voll Leistung und voll Druck und Perfektion und ist das nicht ein sicherer Weg zu Dauerstress, wenn man diesen Anspruch hat, ständig immer Nummer eins zu sein?
Ich glaube eigentlich, es ist sogar der Gegenteil der Fall. Wenn ich es vergleiche mit anderen Bereichen, wenn man sich anschaut, die deutschen Autobauer waren irgendwann mal auf Platz 1 gewesen, waren sehr erfolgreich gewesen und hatten dieses Streben nach Platz 1. Sieht man ja auch auf den einzelnen Slogans, die Marken herausgebracht haben. Da war klar, da ist der Anspruch, Marktführer zu sein. Und in der Zeit, wo es gut gelaufen ist, ging es den Mitarbeitern auch gut. Sie hatten den Erfolg, sie wussten, sie stehen für eine absolut führende Automarke in Deutschland. Und solcher Erfolg, der ist ja der Lohn für die Arbeit, den man bekommt. Und entsprechend sehe ich es auch in der Arbeitsagentur. Ob ich jetzt meine Arbeit, je nachdem wie viele Stunden das ich mache, aber wenn ich jetzt meine 40 Stunden Arbeitsleistung bringe und ich bekomme dafür eine durchschnittliche Leistung. Also es weiß jeder, okay, diese Arbeitsagentur ist halt irgendwie so durchschnittlich. Oder ich mache meine 40 Stunden und kommen zum maximalen Erfolg. Und jeder weiß, der Job, der dort gemacht wird, ist richtig, richtig gut. Die helfen richtig vielen Menschen. Dann ist es, glaube ich, keine Belastung, sondern im Gegenteil. Das ist der Push, der Lohn für die Arbeit, die man macht. Und ich glaube, so ein Push und so ein Belohnungssystem sorgt eher für Motivation als zu Überlastung.
Aber wie geht man dann mit Fehlern um in so eine Kultur, wo es geht um Platz 1. Kann man überhaupt Fehlern erlauben dann?
Also ich finde, Fehlerkultur ist ja im Moment so ein total beliebtes Thema. Und ich gehe sogar so weit, dass ich glaube, dass das Thema Fehlerkultur in manchen Organisationen schon in die falsche Richtung gelebt wird. Also eins vorneweg, wenn ich keinen Fehler mache, dann ist mein Job nicht anspruchsvoll genug, dann gehe ich zu wenig Anstrengung und dann mache ich es mir selbst zu leicht. Wenn jeder das Abitur mit 1,0 schreibt, dann war das Abitur nicht schwer genug gewesen, dann war es nicht anspruchsvoll genug, dann hätte man im Endeffekt auch mehr rausholen können. Also von daher glaube ich, Fehler sind ganz normal und ist auch gut, man muss nur aus den Fehlern halt lernen und sich weiterentwickeln. Ich gehe aber auch so weit, manche sprechen ja Fehlerkultur in die Richtung aus, dass sie sagen, okay, das ist alles gut so und dann mache ich halt einen Fehler und dann mache ich noch einen Fehler und dann mache ich noch einen Fehler. Das sollte Fehlerkultur aber auch nicht sein. Man muss natürlich auch aus seinen Fehlern lernen, weil wenn ich immer nur Fehler mache, dann habe ich ja keine Lernkurve. Also wir sollten eigentlich eher von einer Lernkultur sprechen, wie von einer Fehlerkultur. Und natürlich kann man sich da den Fehler erlauben. Im Gegenteil, man muss sogar Fehler machen. Wenn man keine Fehler macht, dann ist man vorher zu wenig Risiko gegangen.
Und gehst du genau identisch um mit deinen eigenen Fehlern und auch die deiner Mitarbeitenden? Siehst du da einen Unterschied, dass man als Führungskraft da trennen soll oder soll man genau identisch damit umgehen?
Ich gehe mit meinen Fehlern, die ich mache, komplett transparent um und erwarte das auch von meinen Mitarbeitenden. Also das heißt, es ist, wenn ich einen Fehler mache, dann gebe ich den ganz offen zu und zeige auch, wie ich mit dem Fehler umgehe und wie ich den versuche, daraus zu lernen. Weil ich glaube, das gehört einfach dazu. Ich kann nicht von einer Lernkultur sprechen, wenn ich selber meine eigenen Fehler vertusche. Mein Anspruch ist aber schon, weil ich muss ja immer rechnen, die Entscheidungen, die ich treffe, haben Auswirkungen auf 400 Mitarbeitende, die für mich tätig sind. Gegebenenfalls sogar für 240.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, wenn ich die falsche Entscheidung treffe. Und dementsprechend muss ich schon genau schauen, vor allem wenn es Themen sind, die ja sehr hohes Schadenmaß mit sich bringen würden, die hohes Risiko mit sich bringen, dann soll ich mir schon sehr, sehr gewissenhaft Gedanken machen, muss schauen, dass ich da die Fehler möglichst gering halte. Aber auch da gilt, ich glaube, man darf nicht immer nur die Risiken sehen, sondern man muss auch die Chancen sehen. Natürlich kann ich mir einen Fehler erlauben, wenn ich umgekehrt in dem Thema eine sehr, sehr große Chance gesehen habe. Aber natürlich, es gehört dazu, ich habe 400, meine Fehler multiplizieren sich oft mal 400. Also muss ich schon darauf aufpassen, dass ich wirklich wenig Fehler mache.
Okay. Dieser Anspruch, wenig Fehler, erster Platz, Motivation, Vorreiter. Triffst du immer auf Begeisterung, wenn du das vorantreiben möchtest? Ist es so, dass du immer Leute um dich hast, die das genauso sehen? Wenn ja, wie schaffst du das? Wenn nein, wie gehst du dann damit um?
Also wichtig ist, glaube ich, dass man seine Themen auch in Etappen plant und nicht jedes Ziel, das man sich selbst setzt, wenn das ein Ziel ist, das noch sehr weit in der Ferne ist, muss man ja unbedingt mit jedem schon teilen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man den nächsten erstrebenswerten und erreichbaren Zwischenschritt, den intensiv vorstellt, weil dann habe ich ja hohe Chance, dass wir diesen ersten, nächsten wichtigen Schritt gemeinsam erreichen und dann auch gemeinsam einen Erfolg feiern können. Wenn ich immer jedes Thema, was ich irgendwann in der Organisation vielleicht in 2-3 Jahren sehe und sich dementsprechend auch in den 2-3 Jahren noch stark verändern kann, wenn ich das immer schon kommunizieren würde, dann ist, glaube ich, der Frust und vielleicht das Denken, Mensch, das ist zu anspruchsvoll vorprogrammiert. Wenn ich aber immer wieder so den nächsten erreichbaren Schritt ganz transparent mache und den gemeinsam anstrebe, und das Ziel nicht im stillen Kämmerlein für mich entwickle, sondern gemeinsam mit den Mitarbeitern entwickle, dann ist es unser gemeinsames Ziel und das streben wir gemeinsam an. 100% der Mitarbeitenden erreiche ich nicht mit jedem Ziel, weil nicht jedes Ziel für jeden gleich attraktiv ist. Aber es geht ja immer darum, die große Mehrheit davon zu überzeugen, die große Mehrheit mitzunehmen und dann kommen die anderen auch nach und nach dahinterher. Also ich glaube, es ist schon machbar, bei ganz vielen Themen alle mitzunehmen oder ganz viele mitzunehmen, wenn das Ziel zwar ambitioniert, aber realistisch erreichbar ist.
Und was ist jetzt, wenn Ziele definiert worden sind, gemeinsam, und alle arbeiten dann und du merkst, alle tun den Besten und haben 100% gegeben und dann wird man Nummer 2? Was macht man damit?
Also es kommt, glaube ich, schon ganz sehr darauf an, wie definiere ich den Platz 1 und was ist der Platz 1 für eine Organisation. Ich könnte jetzt, wenn ich in einem Privatunternehmen bin, sagen, okay, das einzige Entscheidende ist der Umsatz. Je mehr Umsatz, umso besser ist es. Das würde für uns übersetzt heißen, ich nehme ganz stur die Zielvorgaben, die ich in meinem Job habe. Wenn ich die hervorragend erreiche, dann bin ich der Beste. Würde aber heißen, teilweise, genau wie eine Firma im Umsatz für externen Faktoren beeinflusst wird, ist es bei mir genau das Gleiche. Es ist manchmal so, dass ich von so negativen externen Faktoren beeinflusst bin, dass ich einfach diesen Platz 1 in der reinen Zielerreichung nicht halten kann. Aber ich habe vorhin schon gesagt, es geht ja um den langfristigen Erfolg. Was gehört zum langfristigen Erfolg dazu? Das sind unter anderem Ergebnisse, weil ohne Ergebnisse bin ich keine erfolgreiche Organisation. Es geht aber immer darum, die besten Mitarbeiter zu haben. Es geht darum, die beste Führungskultur zu entwickeln, den besten Wertekanon für sich zu entwickeln, das beste Netzwerk zu haben. Und wenn ich mal ein Jahr habe, wo ich alles getan habe mit meinen Mitarbeitenden, dann bin ich vielleicht in der Dimension Ergebnisse nicht auf Platz 1, sondern vielleicht auf Platz 2 oder 3. Aber ich glaube, gerade in so einem Prozess habe ich in der Entwicklung der Führungskultur, in der Entwicklung der Mitarbeiter, in der Entwicklung von unserem Wertekanon, wie gehen wir mit sowas um, unheimlich viel Fortschritt gemacht. Also das heißt, obwohl ich jetzt in einer engen klassischen Zielerreichung was nicht geschafft habe und nicht auf Platz 1 bin, heißt das nicht, dass mir das als Gesamtorganisation nicht gut getan hat und vielleicht sogar auf dem Weg zum Platz 1 sogar sehr, sehr gut getan hat.
Okay, so das, was ich dich hören sage, ist, dass du sagst, unterschiedliche Ziele auch aufstellen, dann ist es natürlich auch, sag mal, auch wahrscheinlich, dass man eine auch erreicht. Dadurch erreicht man ja auch mehr Stärken. Also man hat mehr Kompetenzen auch und könnte auch mehr Mitarbeitenden wahrscheinlich auch motivieren, weil einige sind ja stark in dem Bereich, anderen in anderen Bereichen. Es ist nicht nur diesen einen sehr, ja, wie du sagst, privaten Sektor, geht es ja nur um Umsatz. Okay. Stefan, ich weiß, du bist ja auch im privaten Bereich Coach und Fußball, im Fußball und Trainer. Und welche Parallelen gibt es da? Oder gibt es Parallelen? Wenn man sagt, eine Fußballmannschaft zu Meister zu führen oder eine Handballmannschaft, da bist du ja auch stark, oder ein Kraftsport, was du ja auch machst. Gibt es Parallelen da? Aber ich glaube, da finden sich auch wieder von den Zuhörenden, sagen ja, okay, irgendein Sport, gibt es Parallelen da?
Definitiv. Also wenn ich so Sportarten anschaue und ich versuche, die relativ gut intensiv zu betreiben und nicht nur so ein bisschen zu machen, sondern wirklich erfolgreich zu machen, dann schaue ich ja eigentlich bei jeder Sportart, wo stehe ich denn im Moment? Was ist in der Sportart alles wichtig? Was muss ich alles können? Und wo stehe ich in den Punkten? Und dann erstelle ich meinen Trainingsplan. In der Arbeit sagt man, ich erstelle meinen Prozess. Also ich überlege mir, was sind so die einzelnen Teilschritte, um zu dem Ziel zu kommen. Also das heißt, da wo ich gut bin, schaue ich, dass ich noch ein bisschen besser werde. Da wo ich Schwächen habe, arbeite ich dran, dass ich besser werde. Und vom Prinzip her, so läuft es im Sport ab. Und so läuft es im Endeffekt auch auf der Arbeit ab. Ich versuche irgendwie eine Analyse zu machen und aus der Analyse so eine Zielvorstellung. Und dann beschreibe ich meinen Prozess, wie ich da Schritt für Schritt hinkomme. Ob ich das jetzt Prozess nenne oder Trainingsplan, ist vom Prinzip her genau das Gleiche. Was viele unterschätzen und was aber, glaube ich, genauso wichtig ist, ist das Thema Emotionen. Wann bin ich im Sport richtig erfolgreich und nicht nur so ein bisschen gut? Das ist dann, wenn ich nicht nur den Plan erfülle, also mich an meinem Prozess halte. Das machen viele. Es gehen ganz viele ins Fitnessstudio, es spielen ganz viele Fußball, machen immer das Gleiche mit gleicher Motivation. Und dann sind die halt durchschnittlich gut. So wird es auf der Arbeit wahrscheinlich auch sein. Ich halte mich an einem Prozess und bin durchschnittlich gut. Wenn ich Emotionen, natürlich gehört auch Begabung dazu, aber wenn ich Emotionen reinlege, wenn ich in jedem Training versuche, besser zu werden, viel rauszuholen, richtig gute Leistung abzurufen und dann auch Erfolge bekommen, durch auf eine Erfolgswelle kommen, dann werde ich richtig gut. Und ich glaube, das Gleiche ist auch auf der Arbeit. Jetzt sagen viele, Mensch, beim Fußball ist es halt schön, da schieße ich ein Tor und wenn ich ein Tor geschossen habe, jubeln mir Leute zu und dann freut sich jeder. Auf der Arbeit, zumindest bei der Arbeit, die ich habe, glaube ich, hat man genauso viele Emotionen dabei. Wenn man sich dem bewusst wird, ich habe es jetzt geschafft, jemanden in Beschäftigung zu bringen, durch die Beschäftigung, die der oder diejenige gefunden hat, hat er wieder eine gute Position, er kann seine Familie gut ernähren, sein Selbstbewusstsein wächst und so weiter, dann ist es eigentlich noch viel emotionaler wie so ein Fußballspiel. Und von daher ist, glaube ich, neben, ich mache einen Plan, ich tue den Plan erfüllen, glaube ich, das Thema Emotionen genauso wichtig. Und ich glaube, wenn ich richtig gut sein will, spielt es auch immer eine Rolle, die Emotionen in meiner Mannschaft zu wecken, egal ob das jetzt eine sportliche Mannschaft oder eine dienstliche Mannschaft ist.
Okay. Und wenn du von Emotionen redest in diesem Kontext, dann meinst du so Antrieb, Begeisterung und so Adrenalin, Dopamin, ist die Richtung reden wir?
Genau, das ist genau die Richtung. Und wenn man dieses Glücksgefühl einmal geweckt hat, wenn man einmal weiß, okay, wenn ich das gut mache, dann werde ich wieder dieses Erfolgserlebnis haben. Dann habe ich diese Arbeitsvermittlung. Dann habe ich wieder eine Familie in Beschäftigung gebracht. Habe ich wieder für eine Familie ein stabiles Leben geschaffen. Dann ist das ein absoluter Push-Faktor. Und ich glaube, das unterschätzen auch viele Großbetriebe oder auch kleinere Betriebe. Die denken immer, ein guter Prozess reicht aus für einen guten Betrieb. Ich persönlich bin der Meinung, einen schlechten Prozess kann ein motivierter Mensch trotzdem heilen und kommt trotzdem zu einem guten Ergebnis. Einen unmotivierten Menschen, der dieses Glückselement auf der Arbeit nicht findet, den werde ich mit noch so einem guten Prozess niemals glücklich und zur vollen Leistungsfähigkeit bringen.
So Motivation als so ein als Antrieb, inneren Antrieb als so entscheidenden Faktor.
Ja.
Was ist mit dem Mindset? Was ist mit dem Mindset? Also ich sag mal aus meinem Bereich, wir reden darüber ein paar Jahren jetzt, was das ausmacht. Auch in unserem Kontext, wie die Seminare, die wir bisher gemacht haben. In Sport ist ja das etwas, worüber man redet seit Jahrzehnten. Rolle des Mindsets. Welche Parallelen siehst du da oder gibt es Erfahrungen aus deiner Sportswelt, wo du sagst, okay, das Mindset brauche ich, das ist das, was ich weiß, das ist so ein Erfolgskriterium?
Also wir haben hier in deinem Seminar auch sehr intensiv darüber geredet, was ist dieses Growth Mindset? Und ich glaube, genau das ist das Thema, was wir brauchen. Ne? Und ich glaube, in der jetzigen Zeit ist das so wichtig wie nie zuvor. Wir haben das Risiko, die Öffentlichkeit, die Presse, die Nachrichten und so weiter sind relativ negativ und relativ risikoorientiert unterwegs. Wir als Arbeitsagentur haben nochmal die spezielle Herausforderung, zu uns kommen ganz viele Menschen mit einer negativen Erfahrung, also im Normalfall die Kündigung, die die Leute bekommen haben oder die Absage, die die bekommen haben. Und das Risiko, dass ich mich davon anstecken lasse und sage, mein Umfeld negativ eingestellt, der Kunde, der zu mir kommt, hat ein Problem, also eher negative Einstellung, dass ich dann sage, okay, und jetzt erkenne ich auch nur noch die Risiken und jetzt sehe ich auch nur noch, wo die Probleme liegen. Das Risiko ist relativ hoch. Deswegen müssen wir als Führungskräfte und als Gesamtorganisation komplett gegensteuern. Wir müssen zeigen, was sind die Chancen. Wir dürfen nicht so sehr drauf schauen, was könnte noch alles Schlimmes passieren. Wir müssen viel mehr drauf schauen, was ist denn in der Vergangenheit schon gut gelaufen. Was macht man noch mehr, dass es noch besser läuft? Und wenn wir mit diesem Blick herangehen, wenn wir nicht nur den einen anschauen, bei dem die Beschäftigungsaufnahme nicht geklappt hat, sondern wir schauen uns die Erfolgsfälle an und überlegen, wie schaffen wir diesen Erfolg auch anderen auf andere zu übertragen, dann werden wir erfolgreich sein. Also viel mehr das Chancenorientierte, viel mehr die Stärken suchen und die Stärken ausweiten, als dass wir immer nur negativ an die Themen rangehen, weil das kann in der jetzigen Gesellschaft, glaube ich, niemand brauchen.
Kann man das lernen, Stefan, oder bist du einfach so geboren? Warst du immer so? Oder ist es etwas, was du sagst, das ist auch Training, dieses Mindset, diese Herangehensweise? Was sagt deine Erfahrung? Ist das ein stabile Faktor, es gibt Menschen, die sind so oder es gibt Menschen, die sind so, kann man das lernen? Genau dieses Mindset, diese Einstellung, was du da beschreibst. Was sagt deine Erfahrung?
Also ich glaube, es ist wie bei vielen Themen. Ne? Mich hat mal ein Mitarbeitender hat mal zu mir gesagt, ja, ich weiß, ich bin negativ und ich bin schlecht gelaunt und ich finde das auch gut so und ich will so bleiben. Habe mich in dem Moment ein wenig verwundert, aber das ist ja nicht die große Masse und ich glaube auch nicht, dass es tatsächlich so ist und dauerhaft so bleiben muss. Dementsprechend glaube ich schon, es gibt Leute, die sind eher negativ geprägt, es gibt Leute, die sind eher positiv geprägt aus verschiedensten Gründen und es gibt ganz, ganz viele, die sind da relativ neutral. Und dementsprechend glaube ich, ist es extrem wichtig, das Thema zu schulen. Für mich ist das auch das Schulungsthema Nummer eins. Natürlich muss ich fachliche Themen irgendwo können. Natürlich muss ich Kommunikationsthemen können. Aber so die Einstellung zu Themen ist, glaube ich, genauso ein Schulungsthema und absolut wert es auch zu schulen. Und man merkt ja auch, wenn man so ein Thema angeht, dann entwickelt sich was. Dann spricht man drüber, dann unterhält man sich drüber. Aber es ist wichtig, man muss als Vorbild vorangehen. Also ich brauche mich nicht zu wundern, dass meine Mitarbeiter in der Beratung negativ sind, wenn ich jede Besprechung mit negativen Punkten angehe. Wenn ich umgekehrt in meine Besprechungen reingehe und zeige die Chancen, die Gelegenheiten, die guten Sachen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Mitarbeiter in die Beratungen rausgehen und auch positiv gehen, unheimlich viel größer. Also ich glaube, das ist ein riesengroßes Thema, was viel mit dem Thema Vorbild zu tun hat, aber auch mit Schulungen zu tun hat. Und von daher ist es ein absolutes Schulungsthema, ja.
Ganz genau. Okay. Spannend und trotzdem mega mutig und einfach anders. Das ist nicht das, was man jeden Tag trifft zum öffentlichen Dienst. Und es setzt schon, muss ich sagen, ein bisschen ja Mut und anders sein. Voran, dass man dass sich das traut. Stefan, hier am Ende, was würdest du jungen Führungskräften im öffentlichen Dienst heute mitgeben? Mit deiner Erfahrung hast du so, wenn du jetzt an alle jetzt reden könntest und sagst, so, im öffentlichen Dienst, was wäre so dein Ratschlag oder dein Hinweis? Oder, ja,
was also zunächst, sagen? Zunächst wäre so, wenn ich jetzt mit allen neuen Führungskräften reden würde, würde ich erstmal ansprechen, dass ich es total schön finde, dass sie da sind. Weil es ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass jemand bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Natürlich geht es darum, man könnte jetzt so verschiedene Managementmethoden und so weiter machen, aber das bekommen ja alle Führungskräfte irgendwann beigebracht und das wird auch immer irgendwo funktionieren. Aus meiner Sicht ist es aber das Wichtigste, dass man noch ein Profil behält, dass man sich nicht glatt schleifen lässt. Ich habe mit meinen Führungskräften, wie ich hier in der letzten Stelle gestartet habe, mal so einen Versuch gemacht und habe gesagt, stell dir mal die Führungskraft vor, die dich am meisten beeindruckt und geprägt hat. Dann hat sich jeder die Führungskraft überlegt. Und dann war der nächste Schritt gewesen, und jetzt sagen wir mal, was die Führungskraft besonders ausgezeichnet hat. Und dann sind wir so die Punkte durchgegangen, die dort gestanden waren. Da war nie dort gestanden, es war der Intelligenteste gewesen, es war nie dort gestanden, es war der, der die Weisungen am besten vorlesen konnte. Also so das Thema Wissen hat plötzlich keine sonderlich große Rolle gespielt. Auch Führungstechnik hat relativ wenig Rolle gespielt, sondern das, was entscheidend war, das war ein Charakter gewesen, der aufgefallen ist, der ist durch seine Ausstrahlung aufgefallen, der ist durch seine Ecken und Kanten aufgefallen. Und das ist das, was langfristig gewirkt hat. Und da haben manche an Führungskräfte gedacht, die sie vor 20 Jahren mal kennengelernt haben. Und das, glaube ich, ganz entscheidend. Und da müssen wir bei allen Management-Schulungen extrem aufpassen. Wir dürfen keine einheitlichen, glatt geschliffenen Führungskräfte machen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die schon noch Ecken und Kanten haben und so richtige Typen sind.
Okay, sehr schön. Damit enden wir dann auch. Bleib mit den Ecken und Kanten, finde ich auch einen schönen, schönen Hinweis. Halte deine Ecken und Kanten bei. Und du auch, Stefan. Es ist sehr schön, dass du dabei warst und dass du es auch teilen möchtest. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank und vielen Dank für die hervorragende Zusammenarbeit mit dir.